Soweit Jesaja 53. Als wir vor einer Zeit, ist gar nicht so lange her, aber einerseits schon im Urlaub waren, man muss sagen, das war Italien, einfach um den Hintergrund zu verstehen, ein sehr, sehr religiöses Land, ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Menschen so ein kleines Kreuzchen getragen haben. Es waren wirklich sehr, sehr viele, also halt Einheimische auch. Sogar kleine Kinder, die keine Ahnung hatten vielleicht, hatten ein kleines Kreuzchen. Und es waren sehr, sehr verschiedene. Irgendwann fing ich an, so wirklich drauf zu achten. Einer hatte ein kleines, ein anderer wieder ein ganz großes Kreuz, einer verziert mit Edelsteinchen und irgendwie pompös und alles Mögliche. Als ein Schmuck, als etwas Wunderschönes. Das Kreuz, auf dem Jesus gestorben ist, war alles andere als ein Schmuckstück. Es war ein grausames Folterinstrument. Die Römer, das waren die Menschen damals oder das Volk, das Jesus gekreuzigt haben, sie haben das extra ausgedacht als ein langsames, qualvolles Prozess. Und wenn man sich genau das anschaut, dann kommt man sehr schnell zu dieser Erkenntnis, dass es überhaupt nichts Schönes war. Es gab schon in manchen Gemeinden sogar Vorschläge und man hat gesagt, lasst uns das Kreuz doch mal wegnehmen. Das ist so grausam. Lasst uns irgendein anderes Zeichen haben, vielleicht eine Krippe. Und man hat gesagt, oder eine Taube, oder ein Stern, oder ein Fisch. Aber das ist doch so grausam, dieses Kreuz. Einerseits verstehe ich so ein bisschen diese Menschen oder ihre Gedanken. Einerseits, ich weiß, was sie fühlen. Da kommt der Herr dieser Welt, der alles gemacht hat, alles, was du siehst heute draußen herum, alles, was er gemacht hat, kommt auf diese Welt und wird sozusagen geopfert und stirbt einen Tod, stirbt am Kreuz einen qualenvollen Tod. Er hat diese Welt geliebt und wird so empfangen. Stellt euch mal vor, einfach nur so eine Vorstellung. Jetzt ist in Amerika ja so eine große Wahl und die feiern ja unglaublich. Also wenn die jemanden aussuchen, da ist deutsche Wahl nichts dagegen. Ja, da wird richtig gefeiert, geschrien, ja. Und stellt euch vor, so einer wird ausgesucht und 3 Jahre später wird er an den elektrischen Stuhl gesetzt. Boah, das würde aber was sein. Das würde sowas von den Medien durchknallen, es wird ein Skandal sein, es wird in die Geschichte eingehen. Ein Präsident, der 3 Jahre später auf den elektrischen Stuhl saß? Boah, wo gibt's denn sowas? Jesus ist mehr als ein Präsident und sein Tod ist viel grausamer als der Tod auf dem elektrischen Stuhl. Wenn ich das so mal ganz vorsichtig ausdrücken kann, Jesus wurde dieser Komfort gar nicht gegeben. Die Todesstrafe war damals und heute, zum Beispiel in den USA, wie sie so aussieht, ganz anders. Es war alles andere als human und es war alles andere als ethisch und irgendwie, ja, nicht qualvoll. Es wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Heute nicht mehr. Was aber Jesus erlebt, ist eine rohe Gewalt am Kreuz. Eine Ungeheuerlichkeit, kann man sagen. Das Kreuz passt eigentlich gar nicht in die heutige Zeit. Alles, was mit Leiden, mit Schmerz verbunden ist, tut uns weh und das blendet der Mensch aus. Du kennst dich doch selber. Das machst du gerne. Du blendest gerne schlimme Dinge aus, was nicht verkehrt ist oft. Es ist unbequem für die heutige Zeit. Darum reden wir heute oder reden die Menschen wenig davon. Ich habe von einer Umfrage in der Schweiz gehört, als ich mich vorbereitet habe. Und dort hat man ganz klar gefragt auf der Straße, was ist Ostern passiert? Also nicht viele wussten es, muss man so sagen. Viele haben gesagt, ist da Jesus nicht geboren? Also schon so weit. Und dann die, die es wussten, dann hat man gesagt, ja gut, er ist am Kreuz gestorben. Aber wissen Sie, warum er am Kreuz gestorben ist? Da war wirklich Ebbe. Da war nichts mehr mit Wissen. Also da wussten wirklich vielleicht einer von 20, 30 Leuten genau Bescheid. Heute predigt man auch ungern über Jesus und sein Leiden am Kreuz. Denn dann muss man dem Zuhörer ja sagen, du hast ein Problem. wenn du nicht an Jesus glaubst. Und schon steht man ziemlich intolerant da. Und heute ist in der westlichen, aufgeklärten Gesellschaft, reden wir nicht über Sünde, Hölle, Trennung und Teufel, denn diese Worte wecken so einen Diskomfort. Wie sieht es heute mit dir aus? Hat das Kreuz für dich noch eine Bedeutung? Schau in dein Herz. Heute geht es gar nicht um deinen Nachbarn. Es geht nicht um deinen Nachbarn zu Hause und nicht um deinen Nachbarn, der hier sitzt. Heute geht es nur um dich. Wie sieht es mit dir aus? Nicht nur eine traditionelle, sondern eine persönliche Bedeutung. Hat das Kreuz was für dich? Der Predigttext, den wir gelesen haben, stammt aus Jesaja. Und Jesaja, das war ein Prophet, der 800 Jahre vor Christus gelebt hat. Und vielleicht, wo Johannes das durchgelesen hat, vielleicht hast du dir gedacht, Wahnsinn, wie genau detailliert das beschrieben wird. 800 Jahre vor dem, was am Kreuz passiert ist. Und schon damals hat Gott Jesaja gesagt über die Bedeutung vom Leiden und Tod Jesu. Ein anderer sagt vielleicht, ja, das war im Alten Testament. Wer sagt, dass das über Jesus gesprochen wird? Vielleicht ist das irgendeiner gewesen. Das kann erstmal natürlich sein, ja. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir zum Beispiel, dass Jesaja 60 Mal zitiert wird. Und einmal auch natürlich Jesaja 53 in der Apostelgeschichte. Da ist dieser reiche Mann aus Äthiopien. Und er liest die teuer erkaufte Jesaja-Rolle, die damals unvorstellbar teuer war. Wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er liest das und er fragt sich, von wem ist hier die Rede? Und Philippus sagt und erzählt ihn über Jesus. Und so können wir diesen Text, aus diesem Text darauf beziehen, dass es um Jesus geht. Ganz klar, um Jesus und seinen Tod. Eine Frage. Was bedeutet das heute für dich? Denn das ist ja schon so lange her. Da sage ich, damit wir wirklich bei dem bleiben, was zentral für unseren Glauben ist. Das ist das Kreuz. Und darauf, was darauf passiert ist. Dieser Tod am Kreuz war für uns, werden wir mal persönlich, es war für dich und es war für mich. Was bedeutet das heute für dich und für mich? Jemand sagte, da wo Jesus war am Kreuz, da war ja so ein Schildchen. Jesus, König der Juden. Und jemand sagte, das war stellvertretend für dich. Da müsste eigentlich dein und mein Name stehen. Und Pilatus sagte ja damals dem Volk, was soll ich mit diesem Jesus machen? Er fragte sie das. Und übrigens, die Frage steht heute immer noch. Was möchtest du mit Jesus heute machen? Wer ist er heute für dich? Was willst du heute mit Jesus und mit der Botschaft vom Kreuz machen? Vielleicht kann ich dir heute so ein paar Tipps geben, was dir helfen soll, mit diesem Kreuz umzugehen und was damit zu machen. Ich habe das so ein bisschen so aufgebaut. Weil Jesus für uns gestorben ist, und der erste Punkt ist, kann er dich verstehen. Ich habe auf der Arbeit eine neue Arbeitskollegin, die ist schon einen Monat da. Sie ist von der Nationalität eigentlich eine Türkin. Und sie stand so kurz davor, vor der Verlobung. Und bei den Türken ist ja die Verlobung etwas ganz Großes, wirklich. Da waren 300 Leute nur zur Verlobung. Also ich weiß nicht, wie viel bei dir waren, aber da waren eine ganz kleine Menge, so ganz enge Verwandtschaft. 300 Leute. Und die hat natürlich so erzählt, wir haben ja Mädels auf der Arbeit und alle erzählen sich, wie schön das ist und wie das sein wird und was für ein Kleid sie trägt. Und sie hat Fotos dann gezeigt, ich bin fast umgefallen, das war ein Ballkleid. Also auf jeden Fall, es war alles so schön am Vorbereiten. Und zwei Tage davor stirbt ihr Opa. Und es bricht eine Trauer aus und die Eltern müssen nach Türkei fliegen, sofort. Die fliegen sofort raus. Da wird nicht lange gewartet. Und sie ist selber voll fertig. Die Eltern sind nicht da. Die Eltern haben gesagt, sie kommen schon wieder, aber die versuchen so schnell es geht. Und ich dachte nur, wer kann das jetzt verstehen, was in ihr und den Eltern abläuft? Die Eltern haben sich so gefreut auf die Hochzeit, so die älteste Tochter auch sozusagen rauszugeben. Und jetzt passiert so, dass der Opa stirbt. Und die Trauer ist so groß. Wer kann das verstehen, was in so einer Person wirklich vorgeht, wenn nicht nur einer, der das wirklich auch erlebt hat oder so Leid erlebt hat, so ein tiefes Leid? Man kann natürlich sagen, mein Beileid, es tut mir echt leid für dich. Aber wer kann das wirklich verstehen? Es ist gut, wenn wir unsere Trauer zeigen und sagen, es tut mir leid. Aber diese Erfahrung, diesen Weg wirklich nachzuspüren, das kann nur jemand, der wirklich selber das so ein tiefes Leid, so einen tiefen Grad an Leid mitgemacht hat. Und wie ist es mit Gott? Wenn es wirklich hart auf hart kommt, denken wir da oft, Gott ist so weit weg und mein Problem ist so nah. Wäre auch richtig, wäre wirklich richtig, wenn er nur ein Gott im Himmel wäre. Er oben, du hier unten, dazwischen eine Riesenkluft zwischen dir und ihm. Das wäre wirklich so, wenn er uns einfach nicht verstehen würde, aber er ist am Kreuz gestorben, um uns auch zu verstehen. Wie schön, dass es bei Gott nicht so ist. Er ist in Jesus Mensch geworden, hat dieses Leben mit all seinen Schwierigkeiten und Versuchungen auf sich genommen, um uns zu entlasten und uns zu verstehen. Da ging schon bei der Geburt los, nicht im Palast in schneeweißen Lacken geboren, sondern im Stall. Kinder, wisst ihr noch, wir haben hier gefeiert vor kurzem Weihnachten, einen Stall aufgebaut. Jesus im Stall geboren, da wo das Vieh war, in der Krippe. Bei der Geburt war der Esel und die Kuh dabei. Ja, so hört sich das an, aber so schlimm war das. Kein Komfort, so kam Gott auf diese Welt, in seine Welt. Und übrigens, er hatte keine behütete Kindheit. Mit 2 Jahren, circa 2 Jahre, mussten seine Eltern nach Ägypten sozusagen als Flüchtlinge auswandern. Ja? Viele lehnen das ab, viele lehnen ihn ab, bedrohen ihn, verfolgen, bespucken, schlagen ihn und schlussendlich muss er einen grausamen Tod am Kreuz sterben. Jesus weiß, was Leid ist. Jesus weiß, was Schmerz ist. Und Jesus weiß, was Enttäuschung ist. Er kennt deinen Schmerz, egal wie tief er ist. Er kennt ihn so gut. Und nicht nur das, er wurde auch noch von seinen engsten Freunden verlassen, mit denen er so viel Zeit verbracht hat. Als er am Kreuz stirbt, ist nur einer da. Alle sind weg. Da war keine Gestalt, die uns gefallen würde. Er war der allerverachteteste und unwerteste. Das ist Jesus. Nicht ein strahlender Held, der von Sieg zu Sieg durchreitet. Nein. Sondern er hat es leibhaftig erfahren, wie es auf dem Weg zugeht, wie es in dieser Welt zugeht. Er weiß, was es heißt, zu leiden und Schmerzen zu haben. Vielleicht ist hier heute jemand und sagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und ich bin ziemlich unglücklich. Dann möchte ich dir im Namen Jesus sagen, dass er dich versteht. Vielleicht als Einziger in diesem Raum, er versteht dich wirklich. Er weiß, wie es sich anfühlt. Und er möchte dir heute ganz nahe sein und dich trösten. Und wir können ihm auch ganz offen alles sagen, was auf unserem Herzen ist. Was wir fühlen, was wir denken. Und unsere Gefühle sehen oft nicht gut aus, das weiß ich. Sie sind oft grausam oder ganz enttäuscht und klein und dass wir gar nicht aussprechen wollen. Aber Jesus, darfst du es sagen. Er kann dabei was machen. Er kann dich nicht nur trösten, sondern dir Mut, Hoffnung, Kraft geben, auch zu verzeihen. Aber nur, wenn er ganz nah bei dir ist, nicht von ferne. Von einem Menschen, der ganz weit weg ist, den wir nicht kennen, von dem nehmen wir nichts an. Aber der uns liebt, der darf uns korrigieren, der darf uns ermutigen. Jesus können wir heute ganz nah und persönlich erfahren. Er ist diesen Weg zum Kreuz hindurchgegangen und alles miterlebt. Und deswegen kann er dich verstehen. Weil Jesus für uns gestorben ist, ist uns vergeben. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Wir leben in einem Rechtsstaat. Und das gilt, da gilt ein Prinzip, dass jeder oder jeder, der etwas getan hat, er muss dafür bezahlen. Ja? Mal so, es ist unterschiedlich. Wer einen Unfall begangen hat, muss Geld zahlen oder seine Versicherung, der du nachher trotzdem Geld zahlst. Ja? Und das ist einerseits gut so, aber sogar hier gibt es Dinge, die nicht zu regeln sind. Als ich noch in der Schule war, so ein bisschen größer als Jonas wahrscheinlich, haben wir gerne Fußball gespielt im Klassenraum, was nicht erlaubt ist. Und da hat ein Freund von mir mit einem Ball eine Lampe von der Decke runtergeholt, so eine Deckenröhre, alles runtergeknallt. Da kam die Lehrerin, ich war es natürlich nicht, also da kam die Lehrerin und sagte schon, ja, deine Eltern können sich freuen, ne? Wenn die dafür bezahlen müssen, denn du kannst es ja nicht bezahlen, so ähnlich. Die hatte irgendwie so Freude dran, habe ich schon das Gefühl gehabt. Aber dem Freund von mir hat sie richtig eine gegeben, hat gesagt einfach, ja, die Eltern können schon mal morgen in die Schule kommen, ja, das wird ziemlich teuer. Oder wisst ihr noch diese 7-jährige Kinder, die an der Autobahn standen und Steinchen runtergeschmissen haben? Wer kann dafür bezahlen? Die Kinder? Nein. Da müssen die Eltern, da muss die Versicherung ran, andere, aber die Kinder nicht. Die können das nicht bezahlen. Wie denn auch? Es gibt Momente, wo ich sagen kann, ja, da kannst du selber nichts tun. Aber da, wo die Menschen die Folgen ihres Handelns nicht übersehen können, den Schaden nicht wieder gut machen können, da müssen andere ran. So ist das. Das ist bei materiellen Schäden noch ziemlich einfach. Ja? Da muss einfach bezahlt werden, dann ist alles gut. Aber was ist mit den Schmerzen, die mit Geld nicht wieder gut zu machen sind? Was ist, wenn einer jemanden mit Worten so stark verletzt hat verbal? Oder Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder so gravierende Fehler gemacht haben, dass die Kinder ihr Leben lang Schaden haben. Wer soll dafür bezahlen? Keiner. Wer tritt für diesen Schaden ein? Da merken wir, mit Geld kann man nicht alles zahlen. Und wir werden alle an dieser Stelle schuldig. Es gibt Dinge, die wir gemacht haben in unser Leben, die nicht wieder gut zu machen sind mit unserer Kraft. Wer hat noch nie jemanden mit Worten verletzt? Oder welcher Elternteil kann sagen, alles ist super gelaufen in der Erziehung? Ich war der strahlende Held. Wir können das selber nicht wieder gut machen. Und sind wir ein Kind, der kein Geld hat für die Röhre, für die Lampe, die er kaputt gemacht hat? Da muss oft der Vater ran oder die Mutter. Bei uns muss der Vater im Himmel ran und er muss dafür bezahlen. Sonst hätten wir keine Chance, wir würden alle verurteilt werden, für immer. Und leben in einer Gottesferne. Doch Gott sagt nein. Nein und nochmal nein. Ich mache das nicht mit. Ich will das nicht. Ich will alles wieder gut machen. Ich will dich zu mir haben. Ich will für dich bezahlen. Ich will alles tun, damit es dir besser geht. Durch Jesus Christus. Oder durch Jesus Christus ist Gott auf diese Welt gekommen, gestorben, ohne dass er etwas falsch gemacht hat, wie Johannes vorgelesen hat. In ihm war nichts Schlechtes. Im Gegenteil, er war der einzige Mensch, der noch nie einen Fehler gemacht hat, solange er gelebt hat. So alles gemacht, wie Gott es will. So steht es auch in unserem Predigttext. Man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Das tat er für uns. Für unsere Missentat willen wurde er verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. steht in Vers 5. Die Strafe liegt auf ihn, damit du und ich, damit wir Frieden haben. Das heißt, Jesus hat das getan, was wir eigentlich tragen mussten. Er hat mit seinem Leben bezahlt, was wir nicht bezahlen können. Er trägt die Folgen für unsere Schuld. Und er bringt wieder alles in Ordnung, was du und was ich verbockt haben, was wir falsch gemacht haben. Und wenn wir unter unseren Schulden und unseren Leiden und Sünden wirklich leiden, dürfen wir heute das Jesus bekennen und Jesus sagen. Wir dürfen das alles offen ansprechen, weil er dafür gestorben ist, um dir deine Sünden zu vergeben. Nicht irgendwie allgemein für diese Welt, nein, für dich persönlich. Ich habe eine Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist auch aber egal. Die ist aber sehr interessant, finde ich. Ein Segelschiff war von Bremen nach Chile unterwegs. Die Hälfte der Route war gerade zurückgelegt, als der Kapitän schwer krank wurde. Der Kapitän, Peter Jensen, spürte, dass er nicht gesund werden wird. Und so ließ er den ersten Steuermann rufen und fing mit den Worten: Mit mir geht es zu Ende. Ich werde den Hafen nicht mehr erreichen. Und dann sagte er: Aber wie komme ich in den Hafen bei Gott? Sag mir, was soll ich tun? Und der Steuermann sagte ratlos: Kapitän, das weiß ich nicht. Ich habe immer meine Pflicht getan, aber um Gott und solche Dinge habe ich mich gar nicht gekümmert. Auch andere aus der Besatzung konnten dem Kapitän nicht helfen. Dann wurde der Schiffsjunge gerufen. Der Kapitän sagte: Karl Müller, hast du eine Mutter zu Hause? Jawohl, Kapitän. Hat sie dich beten gelernt? Jawohl, Kapitän. Und als ich abgereist bin, schenkte mir sie sogar eine Bibel. Hast du die Bibel hier? Jawohl, Kapitän. Ich habe meine Mutter versprochen, täglich darin zu lesen. Hol die Bibel, Junge, und lies mir etwas daraus vor, was zum Sterben hilft. Der Junge holt die Bibel und las Jesaja 53 vor. Beim Vers 5 stockte er und sagte: Herr Kapitän, darf ich diesen Vers so lesen, wie meine Mutter ihn vorgelesen hat? Ja, lies. Da las der Junge: Aber er ist um Karls Müllers Missetat willen verwundet und um Karls Müllers Sünden willen zerschlagen. Karl Müllers Strafe liegt auf ihm, auf das Karl Müller Frieden hätte. Durch seine Wunden ist Karl Müller geheilt. Halt, rief der Kapitän und richtete sich mühsam auf. Das ist es, was ich brauche. Lies den Vers noch einmal vor, aber setze jetzt meinen Namen ein. Und der Schiffsjunge las: Aber er ist um Peters Jensens Missetat willen verwundet und um Peter Jensens Willen, Sünden willen zerschlagen. Peter Jensens Strafe liegt auf ihm und das, auf das Peter Jensen Frieden hätte. Durch seine Wunden ist Peter Jensens geheilt. Der Kranke ergriff das Heil und Gott vergab ihm seine Sünden. Und so fand der Kapitän Frieden im Hafen des Herrn. Und auch du kannst Frieden finden bei Gott. Setze deinen Namen in diesen Vers ein und dann sag: Das hat Jesus für mich getan. Für mich ist er am Kreuz gestorben, für meine Schuld. Ich persönlich kann Frieden erlangen. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Damals, vor 8000 Jahren, dann wieder 2000 Jahren und auch jetzt. Und das Letzte ist, weil Jesus für uns gestorben ist, gibt es Hoffnung für die Zukunft. Vielleicht sagst du: Das mag ja alles schön und gut sein, aber dadurch wird das doch nicht besser. Alles, was du jetzt genannt hast, was falsch geworden ist, zum Beispiel die Menschen, die verbal verletzt wurden, oder die Kinder, die unter Erziehung gelitten haben, wie soll das wieder gut gemacht werden? Und auf den ersten Blick hat sich auch wirklich nichts verändert. Auf den ersten Blick. Aber das ist nicht das Letzte von unserem Text, was wir lesen. Wir lesen weiter, dass Jesus in der Länge Lebens und Nachkommen haben wird. Und hier haben wir schon den Hinweis auf die Auferstehung. Vielleicht sagst du: Warte, verrate nicht alles, Ostern kommt ja noch. Das stimmt, aber Karfreitag kann man ohne Ostern gar nicht feiern. Wir werden bestimmt uns nicht hier treffen, um einen zu feiern, der vor 2000 Jahren gestorben ist und nicht mehr lebt. Das würde eine Zeitverschwendung sein. Was interessiert mich der Mann, der vor 2000 Jahren gestorben ist und nicht mehr lebt, der tot ist? Der hat keinen Bezug zu meinem Leben. Aber weil es Ostern gibt, weil es Auferstehung gibt, kommen wir zusammen und feiern, weil wir immer eine Hoffnung im Herzen haben. Wir dürfen heute sagen, mein Leben gehört Jesus, weil er lebt. Zum Schluss steht in unserem Text, dass Jesus viele zur Beute haben wird. Er wird viele Menschen für sich gewinnen. Viele Menschen werden durch ihn leben können. Wegen ihn und durch ihn kann unsere Beziehung zwischen Gott wieder in Ordnung kommen. Und das ist eine Freude, sogar am Karfreitag. Wir dürfen uns daran erinnern, was Jesus passiert ist, aber mit einer Freude, weil er lebt und weil es für dich war. Und wenn unser Leben mit Gott in Ordnung kommt, werden wir bei ihm sein. Und das ist die neue Welt, sagt Gott. Ein Ort, den uns die Bibel beschreibt, da, wo Gott deine Tränen wegwischen wird, wo kein Schmerz und kein Leid sein wird. Wenn wir diese Beispiele noch einmal aufgreifen, keine verletzten Worte, keine falsche Erziehung, keine Menschen, die so tief verletzt worden sind. Und schon jetzt, wenn wir mit Jesus gehen können, können wir lernen, Schritte zu gehen, die liebevoll sind, die voller Geduld und Gnade sind. Wir können lernen zu verzeihen, zu vergeben. Und vielleicht hast du ein Problem damit, aber vielleicht solltest du es anfangen zu lernen, zu verzeihen und zu vergeben, alles abzugeben, was dich so belastet, was dich so zynisch, was dich so schwer macht. Lass es los, gib es Jesus ab, dafür ist er doch gestorben. Manch anderer sagt vielleicht, ach, wann kommt das? Wann kommt Jesus denn schon? Das hat so lange gedauert. Jesaja hat vor 8 oder 10.000 Jahren gepredigt. Und die Menschen erwarten doch. Ja, aber Jesus ist damals gekommen. Er ist nicht gekommen zu spät, sondern er ist nach Plan gekommen. Und zu argumentieren, es hat so lange gedauert, das ist kein Argument dafür, dass Jesus nicht kommen wird. Jesus kommt pünktlich. In der Bibel steht in Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, kam er. Das heißt, Jesus hat einen Zeitpunkt, wo er sagt, dann ist er soweit. Und er ist pünktlich. Seine Uhr geht ganz genau. Wir sehen hier, Jesaja hat es vorgesagt und nach mehreren Jahrhunderten kommt Jesus. Am Karfreitag oder der Karfreitag ist eigentlich ein Trauertag, das stimmt. Und es ist auch traurig, dass Jesus gestorben ist. Das müssen wir einfach sagen. Noch trauriger ist, dass er wegen uns gestorben ist. Aber weißt du, noch trauriger würde es sein, wenn dieser Tod am Kreuz keinen Bezug zu dir hätte oder du dich gar nicht daran erinnern würdest oder nicht wahrnehmen würdest, dass Jesus für dich gestorben ist. Wegen uns, wegen mir musste Jesus diesen Weg gehen. Aber der Tod von Jesus öffnet uns gleichzeitig eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Zukunft bei Gott, mit Gott. Aus diesem Grund ist das Kreuz zur gleichen Zeit ein Hoffnungsträger, ein Hoffnungszeichen. Für Christen ist es mehr als ein Folterinstrument. Es ist eine Erinnerung daran, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist, was er getan hat. Und ich denke, dass es gut ist, dass wir das Kreuz hier haben. Es ist gut, dass wir das Kreuz in der Gemeinde, vor der Gemeinde haben, als ein Zeichen eines neuen Lebens, das Jesus uns schenkt, was wir innen haben. Es ist nicht verkehrt, wenn jemand auch ein kleines Kreuzchen trägt, wenn er bewusst das tut. Denn vielleicht kann man darüber sprechen, wofür dieses Kreuz steht, wofür es steht und wer an diesem Kreuz für dich gestorben ist. Und wer an diesem Kreuz sich mit Gott versöhnt hat. So ist das Kreuz ein Zeichen. Jesus hat sein Leben gelassen für dich, persönlich für dich, nicht für die Welt, sondern für dich und für mich. Darum kann er dich verstehen, egal in was für einem Leid du steckst, egal wie misshandelt du wurdest und wie kaputt du bist. Das ist egal. Er versteht dich ganz genau. weil er gestorben ist, ist uns vergeben. Die Sünde ist weggenommen, die Last ist weggenommen und der Himmel ist frei. Das ist die Hoffnung, das ist die Zukunft, die wir in Jesus haben können. Denn es kommt die Zeit, wo wir mit Jesus das Abendmahl, was wir heute feiern werden, mit Jesus persönlich feiern werden. Und Jesus hat gesagt, es ist so wichtig für mich, dass ich auf euch warten werde. Und euch gebe ich das als Zeichen, dass ihr das nicht vergisst, dass ihr jeden Tag oder nicht nur jeden Tag, sondern manchmal auch früher jeden Tag, aber dass ihr auch jeden Sonntag oder einmal im Monat nehmt euch diese Zeit, aber dass ihr euch daran erinnert, was ich für euch getan habe. Heute hat Gott durch sein Wort zu dir gesprochen. Durch Jesaja 53 spricht er zu dir. Durch die Evangelien spricht er zu dir. Lasst uns doch jetzt Zeit nehmen, dass du auch zu Gott sprichst. Dass du dir Zeit nimmst und persönlich darauf antwortest, wie es dir geht, wie du dich fühlst, dass du vielleicht Gott auch danken kannst dafür, was er für dich getan hat.